initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus dem Valorant-Universum, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid und das heute das allererste Mal an einem Donnerstag, aber trotzdem Johann mit ganz, ganz großen Neuigkeiten.
Ja, big, absolut huge news, denn ja, wir sagen es jetzt einfach, ne? Also jetzt nochmal ewig Trommelwirbel oder nächste Woche macht ja auch keinen Sinn. Kurz hier nüchtern einfach dargestellt, wir werden als Podcast Teil des Project V-Universums. Das bedeutet einerseits, dass wir viel aktueller und besser über Project V berichten können. Wir haben einfach ein bisschen besseren Draht zu der Szene und auch zu Riot. Und andererseits werden einfach beide Communities davon profitieren. Und wenn wir das alles gemeinsam in der Zukunft angehen, ne? Das ist super. Also es ist einfach geil. Win-Win für beide Seiten hier vor uns. Da liegt eine gute Zeit für den Podcast. Und ja, ich meine, aber ansonsten ändert sich eigentlich nicht viel, ne? Also es ändert sich jetzt nicht unser Content, ne? Es ändert sich jetzt nicht unser Content. Nur, dass er besser wird und aktueller natürlich, wie eben gesagt. Ja. Aber an sich bleiben wir hier natürlich Neue Deutsche Valorant unabhängig und machen so weiter, ne? Wie bisher.
Wir bleiben real.
Wir bleiben real, yo. Dann lass uns reinspringen in die heutige Folge.
Ja, und in der neuen Folge wollen wir einmal die PBE-Patch-Notes besprechen, aber dann natürlich auch ausführlich über unsere Erfahrungen mit dem neuen Patch sprechen. Der ist jetzt eine Woche draußen und da hat man natürlich so die ein oder andere Begegnung mit den ganzen Neuerungen gehabt. Dazu alles Aktuelle aus dem E-Sports und so ein kleiner Recap, apropos Project V, vom Pokalfinale und natürlich noch viel, viel mehr und schöne Tipps für Tryhards. Let's go! Die PBE-Patch-Notes 7.10 sind draußen und der PBE ist tatsächlich auch schon wieder geclosed. Es war aber auch nicht wirklich viel drin, ne? Es ging nur um Jets Bladestorm-Animation aus der Third Person wurde angepasst, ne? Und das soll für die Gegner jetzt einfach besser erkennbar sein, wann sie tatsächlich rennt und wann sie Knives schießt, ne? Das ist natürlich, wenn Jett ihre Ulti hat, dann ist sie immer wie so ein Wirbelwind und man hat das Gefühl, man kann sie gar nicht treffen, sie ist ultra schnell, sie kann springen, sie kann rennen, sie kann dabei immer präzise Knives schießen und ja, das war anscheinend nicht so wirklich erkennbar, wann sie was macht. Und das wurde jetzt angepasst. Hattest du da irgendwie Probleme mit, Johann?
Also, ich habe es jetzt nicht so aktiv bemerkt, aber jetzt, wo es erwähnt wird, habe ich mich doch zurückerinnert. Und es stimmt, ne? Wenn Jett Knives schießt und stehen bleibt, steht sie da auch sehr breitbeinig, als wäre sie da gerade in irgendeiner Laufbewegung oder so. Und das kann doch verwirrend sein. Das kann doch verwirrend sein, ist mir jetzt nie so negativ direkt proaktiv aufgefallen. Aber das klingt nach einer Verbesserung, dass es hier eindeutiger gemacht wird, was Jett denn gerade so macht.
Ansonsten finden wir in den PBE-Patch-Notes nichts. Gar nichts. Nur das. Also das ist wirklich der Wahnsinn. So kleine PBE-Patch-Notes. Ansonsten sind immer noch so ein paar Mini-Bugfixes drin. Aber hier, ja.
Riot muss sich auch erstmal erholen, ne? Sie haben jetzt gleich zwei Agent-Changes im letzten Patch gehabt, was ja für Riot doch wirklich also eine komplette Neuentwicklung des Spiels gleicht. Deswegen müssen sie sich jetzt vielleicht erstmal erholen und Outlaw entwickeln. Na, Riot, ihr entwickelt ja gerade die neue Waffe. Glauben wir, hoffen wir, ist geleakt. Aber ja, so ist es dann erstmal in Ordnung. Wird dann wohl erstmal wieder ein inhaltsleerer Patch, wie es aussieht, jetzt 7.10, nächste Woche, hoffentlich kommt noch irgendwas rein. Aber ja, es kam jetzt ja auch gerade Neues rein mit ISO.
Genau, also es kam ISO, es kam Cypher, es kam Race, es war eine Menge und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, so unsere Erfahrung. Johann, du hast ISO schon, ich knapp's noch so ein bisschen an dem 200k-Contract. Was sind so deine ersten Gefühle zu diesem Agent?
Also diese 200k waren doch schneller gemacht, als man dachte, muss man mal sagen. Da hatten wir auch die Leute oder dieses System getadelt, aber es ging doch relativ gut, relativ schnell, mit ein bisschen Grind war das dann schnell da. Ich glaube, ich hatte aber auch einen Bug mit Weekly Missions irgendwie. Naja, egal. Es ist also, ja, so, also, der ist, also es ist tatsächlich genau das, was wir auch schon so vermutet hatten, das ist jetzt mein erster Eindruck, mit diesen Schildern ist es doch sehr, sehr schwer, die gut zu benutzen, weil du halt erstmal, ja, die aktivieren musst durch einen Kill, dann schießt du auf das Schild und dann kannst du in die nächste Situation gehen und das fordert einfach, dass du also jetzt nicht so im Mega-Gefecht, also dass er da nicht so aufblüht, ja, in einer hitzigen Situation. Er ist richtig gut, wenn er so einzeln 1v1s nehmen kann, ne? Dass er dann immer ein neues Schild bekommt, in das neue Ding geht, wieder das neue Schild und er kann das Schild dann auch häufiger benutzen. Das ist ja unendlich möglich, quasi. Und das sind gute Situationen für ihn. Was manchmal ein bisschen blöde ist, ist halt, dass wenn drei Leute auf Side kommen, wirst du halt einfach getradet. Das war's. Das war's halt einfach. Ja. Und da kannst du nichts gegen machen. Da ist eine Raze oder eine Rainer oder eine Jett natürlich besser, um hier mit dem Dismiss oder mit dem Movement, mit dem Dash hier zu entkommen. Das geht wesentlich besser. Und das vermisse ich bei Eise so ein bisschen, deswegen ist er nicht so stark. Überraschend gut ist dieser Vulnerable, ne? Dieser Omenblind, der ein Vulnerable ist. Das ist doch sehr, sehr gut. Deswegen hat er auch so ein bisschen so eine kleine Sentinel-Funktion, wenn du willst. Wenn dann ein Push kommt, der Gegner, dann einfach nur den Vulnerable rein da in einen Chokepoint und alle können eigentlich nicht mehr pushen. Und das ist super gut. Und die Ult macht einfach Spaß. Die Ult macht Spaß. Ja. Die ist weder gut noch schlecht. Das ist eine Ult, die ihren Zweck erfüllt. Aber es ist mega witzig, selber entführt zu werden, selber mit also jemanden rauszuholen. Das fühlt sich sehr, sehr gut an.
Es ist so spannend, finde ich, ne? Also, bei mir hat es ultimativ lange gedauert, bis ich mal an so eine Ult kam, ne? Ich habe schon immer versucht, reinzurennen und es war immer, auch in unseren Community-Games, ne, war es immer so das Rennen darum, wer wird jetzt von Eise geultet. Und als es dann das erste Mal passiert ist, war es schon so ein bisschen aufregend. Das war, ist sehr, sehr cool gemacht mit der Ulti. Es ist einfach so ein Fun-Minigame, ne?
Ja. In jedem Fall. Und es ist, also ist nicht gut. Also sorry, aber also ist kein richtig guter Agent. Wenn du doof genug bist, als Team also immer einzeln zu picken, dann kann er gefühlt OP sein, ne, weil er immer das Schild hat, in jedem Gunfight einen Vorteil hat, wie kein anderer Agent. Aber ja, wenn du kannst es sehr gut counterplayen und es gibt, ja, da ist er einfach nicht so gut. Also würde ich jetzt sagen, dass so mein erster Eindruck nach einer Woche, er ist nicht broken, wie jeder Content Creator auf diesem Planeten gesagt hat. Das stimmt einfach nicht, es war einfach Clickbait. Und ich würde sagen, er ist nicht gut. Er passt nicht in die Meta. Er ist nicht terrible. Er ist bei Weitem nicht terrible. Aber rechtfertigt jetzt nicht den Ersatz von anderen Duelists oder einem anderen besseren Initiator zum Beispiel.
In der letzten Woche sind dann auch noch so ein paar lustige Interaktionen mit Eizo aufgetaucht. Also am geilsten fand ich, dass Leute sofort rausgefunden haben, dass Eizos Ultimate irgendwo unter der Map stattfindet und Astra da tatsächlich mit ihren Stars reinkommt. Na, da gibt es dieses Video, das hat wahrscheinlich jeder oder jede gesehen. Ansonsten findet ihr es natürlich auch in den Shownotes, wie Astra einfach Stars in Eizos Ult placen kann und natürlich dann dem teameigenen Eizo das Spiel doch sehr, sehr leicht macht, wenn der Gegner dann auch noch gestunt da steht. Das frage ich mich, ob das mittlerweile raus ist. Habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ist natürlich auch nichts, was jetzt aktiv im Game einsetzt.
Und es sah auch sehr kompliziert aus, mit Astra diese Ebene zu finden und den Punkt zu finden, wo der Gegner dann wirklich in der Eiso-Ult spawnt. Also das ist Respekt an die Leute. Wäre ich gar nicht mad, wenn ich Opfer davon werde, weil das wirklich so viel Nerd sein und ausprobieren im Vorrein irgendwie mit sich bringt, das würde ich den Leuten gönnen.
Ja. Ansonsten haben wir auch noch ein Video gefunden, wo Eizos Schild tatsächlich so die Spike-Donation blockt, ne? Und das ist ja auch eine Mechanik, die man mit Rainer oft verwenden kann, so am Ende der Runde dismissen, um dann noch irgendwie aus dieser Spike-Detonation zu kommen. Das geht auch mit Eizos Schild, allerdings ist der Zeitraum, wo man dann im Spike sein kann, denkbar kurz, aber es kann genutzt werden, um rauszuhüpfen.
Gute alte Spike-Donation.
Habe ich Donation gesagt?
Ich glaube schon. Alles nicht schlimm.
Okay. Ich meine die Detonation, Leute. Ja. Also das bitte nachsehen. So viel erstmal zu Eizo.
Einen Punkt habe ich noch. Und zwar mit diesem Schild. wenn er das Schild hat, verbreitert das so krass seine Hitbox, ne? Und auch, wo du Aizo sehen kannst. Das ist halt auch noch ein Nachteil, wenn Aizo irgendwelche Angles piekt. Da weiß man doch sehr schnell, wer da gleich kommt und kann es dann perfekt pre-firen, womit man zumindest das Schild bekommt, wenn man nicht sowieso dann schon auf Head-Level ist. Also da, das ist ein großer Nachteil von Aizo, wenn er hier Angles piekt, insbesondere auf Close-Range. Da weiß man doch sehr schnell, dass der Aizo kommt und man kann ready sein mit seinem Crosshair, was Aizo auch momentan noch so ein bisschen zurückhält.
Ja, eine Sache, die Aizo auch in der Zukunft auch ein bisschen zurückhalten könnte, ist, dass man ja auch seine Orbs zerschießen kann als gegnerisches Team. Ne? Also wenn Aizo es nicht schnell genug schafft, dieses Ding aus der Luft zu schießen, kannst du das auch selber als Gegner zerschießen. Das machen jetzt noch nicht viele Leute, weil einfach diese Mechanik noch nicht da ist. Ne? So wie Leute am Anfang nicht aufs Rainer-Auge geschossen haben. Ja. Aber wenn das dann auch erstmal drin ist, dann wird zwar also auch noch schwerer, irgendwie Value aus seinen Abilities zu kriegen. Also harte Zeiten für Aizo stehen bevor, könnte man sagen. Dann wollen wir natürlich auch über die Impacts von Cypher und Raze sprechen. Sehr, sehr viel trotzdem noch im Game, Raze, ne? Trotz Nerf, aber Johann, so grundsätzlich, wollen wir einzeln über die Sachen sprechen? Ja, ja. Ne? Dann lass uns erstmal über Cypher sprechen.
Okay, erst Cypher. die Tripwires sind, es ist klarer Buff, ne? Gutes Ding. Ja. Ich hatte eine Situation gesehen auf Breeze, wo Cypher so wirklich Rattentraps gemacht hat, die kaum zu sehen waren und irgendwo im Boden festhängen. Sehr schwer zu sehen, die Teile, und es ist einfach, das ganze Team ist an den Trips gestorben, ne? Also da flog erstmal alles an Util rein, das wurde alles aufgehalten, dann kamen diese Trips zurück, das dann ist super schnell und alle Leute waren dann einfach weg. Die waren einfach weg, Ace von Cypher. Da kann es sehr, sehr stark sein. Das war aber auch so die einzige Situation, in der ich jetzt wirklich gedacht habe, dass die Cypher-Traps broken sind. Ja, es ist erst eine Woche gespielt. Aber ansonsten war es nicht so viel anders als 7.08, also vor den Cypher-Buffs. Mhm. Man muss die halt zerstören, diese Trips. Ja, das war auch vorher der Fall. Sie werden halt erneuert, wenn der Util durchgeht. So häufig geht sie aber gar nicht durch, weil seltenst an diese wirklichen Choke-Eingänge offside dann die Trips noch benutzt werden. Das sind eher so, wie gesagt, so Ratten-Kill-Trips, die irgendwo mal an der Side später liegen, wo dann nicht unbedingt Initiator-Utility auch noch reinfliegt. Und ja, deswegen ist es ein klarer Buff. Ist Cypher deswegen broken? Nein. Sind die Trips broken? Nein. In manchen Situationen, wenn das gegnerische Team unkoordiniert sind, können sie aber wirklich eine Runde entscheiden.
Ja, man ist als Cypher so ein bisschen auf die Dummheit der Gegner angewiesen. Ja. Ne? Also man ist darauf angewiesen, dass das Teamplay von den Gegnern nicht so gut ist. Ne? Also jetzt ist es halt wirklich so, dein Mate landet in der Cypher-Trip, das ist für dich der Call, zerstöre die Cypher-Trip. Ne? Oder beziehungsweise das ist dann so das nächste Ziel, auf jeden Fall diese Trip aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist die Trip super stark. Ne? Also ich hatte schon Games, wo ich dann Trip-Kills gemacht habe, weil die Leute nicht so schnell rauskamen. Nach 1,5 Sekunden kommt dieser Stun, der Stun macht 5 Damage. Und wenn die es dann nicht schaffen, die Trip zu zerstören, was nicht häufig passiert, dann kommt nochmal der Damage. Dann ist es 10 Damage von der Trip und so habe ich dann tatsächlich mal einen Kill gemacht. Das ist ganz interessant, das stackt sich natürlich immer weiter so. Wenn da noch mehr Utility auf den Gegner kommt, wird es natürlich für ihn unverhältnismäßig schwieriger. Aber auch ansonsten würde ich einfach sagen, die Trip hat mehr Value bekommen, aber es ist jetzt nicht so wie befürchtet, dass Cypher dieses unüberwindbare Monster auf dem Side ist. Was damit richtig gebufft wurde, sind halt diese Trips, die du als Attacker so nicht sehen kannst, wenn du rausgehst. Ne? Auf Breeze, auf B gibt es so welche, da muss man wirklich rausgehen und sich einmal taggen lassen, um die zu zerstören. Auch das Ganze so auf Sunset. Also das geht eigentlich auf jeder Map, wenn du die richtig platzierst, aber so die normalen Trips sind jetzt nur minimal stärker geworden, finde ich.
Ja, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall, was vielleicht noch ganz interessant ist im Zuge dieser Cypher-Buffs und wie wichtig es ist, die Trips jetzt zu zerstören, ist es eigentlich so ein Sova-Buff, ne? Weil die Shock-Darts sind doch momentan die beste Möglichkeit, um Trips zu zerstören. Was macht denn sonst Damage und kann irgendwie fliegen? Nicht so viele
Pain
Sachen.
Shells.
Ne? Ja, Pain Shells, aber willst du deine Granate für Cypher-Trips opfern? Das ist doch ein bisschen viel des Guten dann, ne? Das heißt, Sova ist so die beste Möglichkeit, um hier Cypher zu countern. Deswegen, Cypher wird jetzt viel auf Breeze gespielt, auf Ascent. Da ist doch jetzt Sova im Gegensatz zu der Fade doch klar im Vorteil als Reveal-Initiator. Das auch noch eine Beobachtung von uns in der letzten Woche.
So, lass uns zu Race kommen.
Race.
Also Race, da wurden ja auch insbesondere Painshirts und Satchels angegangen. Deine Erfahrung mit Race in der vergangenen Woche, Johann?
Keine großen Changes. Ja, man merkt es, dass die erstens die Reichweite ein bisschen weniger geworden ist und auch dieser Damage-Abfall jetzt so ein bisschen mehr Sinn macht, dass man außen wirklich nur einen Schaden bekommt und nicht immer sofort 15. Das verschafft mehr Klarheit. Ich bin großer Freund dieses Changes. Und Race war auch, ist immer noch stark. Ne? Race ist immer noch richtig, richtig gut. Es ist jetzt nicht so, als würde der Explosionsradius da halbiert werden. Es wurden da an der Ecke 10% weggenommen, wenn überhaupt. Also das sind jetzt keine so interessanten, impactful Changes hier von Race. Es ist ein kleiner Nerf, der, denke ich, völlig in die richtige Richtung geht, aber keine große Sache.
Nee, ich find's irgendwie super angenehm. Ansonsten, wenn diese Painshirts irgendwie reinkamen, musste man immer panisch ein großräumiges Gebiet verlassen. Und jetzt adjusten die Leute langsam. Man sieht, dass man nur so einen kleinen Kreis um die Painshirts ziehen muss. Und es ist einfach angenehmer, dagegen zu spielen. Also es ist auch für Nicht-Race-Spieler richtig Quality of Life. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zur vergangenen Woche Valorant? Ist dir noch irgendwas aufgefallen im Game?
Nö, also es ist halt Valorant, give it and take it away, ne? Also es ist wirklich, wie viel Spaß man mit diesem Spiel haben kann und wie was für eine absolut schreckliche Grauenzeit man mit diesem Spiel haben kann. Es ist wirklich nur ein Game entfernt davon, ne? Es ist unglaublich, also was ich in der letzten Woche für Games hatte. Wir haben auf die Schnauze bekommen, alle waren nett. Alle waren nett drauf, wir haben es versucht, die Gegner waren besser am Ende. Good luck with your next game, guys. Ich so, danke, ihr auch, noch einen schönen Tag, ne? Tschüss. Mensch, habe ich mir eine Kaffee gemacht, gehe ich nochmal rein und so. Und dann die absolute Hölle. Pistolenrunde verloren, Jet läuft, unser Jet trollt für die nächsten 20 Runden. Es geht 13-10 aus, wir verlieren das Game. Unser Jet trollt aber die ganze Zeit. Naja, da hat man alle schon überlebt. Es ist einfach, ja, es ist Hölle und Himmel zugleich. Das wollte ich noch kurz sagen.
Vielleicht das Takeaway für alle, seid einfach nett und wir haben alle mehr Spaß in diesem Spiel. Es ist möglich, es gibt eine Welt, in der das funktioniert, aber ja, das haben wir schon häufig gesagt, deswegen machen wir schnell weiter mit dem Aktuellen. Da gibt's gar nicht so viel, wir haben gesehen, Sentinels of Light 2.0 ist in Arbeit, da gibt's eigentlich nur diesen kleinen Leak der Colorways, die sind augenscheinlich die gleichen wie beim letzten Mal, aber ja. Keine Big News an der Stelle. Wir haben häufig von Skins 2.0 gehört. Manchmal kommen sie dann, manchmal nicht. Gaia kam relativ zügig. Magepunk 3.0 kam relativ zügig. Aber ja, man wartet auch noch immer auf ein paar 2.0-Skins. Insofern ist die Frage, wie schnell Sentinels of Light dann tatsächlich kommt.
Wäre ich schon hyped. So eine Phantom in Sentinels of Light, puh. Boah, das kann schon was werden. Das kann schon eine gute Sache sein. Weiß ich nicht.
Ja. Podcast hören, up to date bleiben. Sobald wir da mehr wissen, erfahrt ihr es auf jeden Fall hier. Dann noch eine kleine Randnotiz. Ab dem 1. Dezember 2023 stellt Valorant den Support für ältere Windows 10 Versionen ein. Also das gilt für die Version 19.09 und früher und natürlich dann auch Windows 7 und so weiter. Alles Ältere wird dann nicht mehr supported und das Ganze ist eine Anti-Cheat-Maßnahme, weil es wohl auf diesem System einfacher ist, noch Cheat-Programme zu verwenden. Wenn sowas bringt, sehr, sehr gerne.
Ja, ist ja, denke ich, ich denke nicht, dass hier irgendwelche Leute wirklich davon betroffen sind. Oder diese kleineren Updates kann man doch auch problemlos machen. Die werden doch umsonst angeboten, glaube ich, oder?
Ja.
Also muss man dann einfach mal machen, wenn es das bringt, auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr schön. Das war's jetzt erstmal zum Aktuellen. Und wir kommen zum E-Sports.
Ja, diese Woche haben wir noch ein paar Rosteränderungen vor euch. Bald geht dann ja aber auch Game Changers Championship los. Aber davor hier noch ein paar Updates. Erstmal aus der EMEA-Szene. Team Liquid holen sich den Core des Apex-Rosters. Das sind nämlich Mystic, Keiko und Enzo. Die hätten ja sowieso fast in der EMEA Partner League gespielt, wenn sie nicht gegen Gentlemates im Ascension-Finale verloren hätten. Aber für drei von den Spielern hat es jetzt trotzdem geklappt. Team Liquid Hier holen sich insgesamt 3 Spieler und das ist das erste Team Liquid ohne Soulcass. Der war ja da so lange, das ist krass, oder? Also das ist... Ja.
Dafür spielt er jetzt Spike Nations für UK, immerhin.
Immerhin. Mal sehen, wie gut das dann auch mit Nuts und Yumpy klappt bei Team Liquid. Wir beobachten das. Team Heretics trennen sich von Avova. Das ist eine Nachricht, die so da drin steht. Fraglich ist, ob Benji Fishy da jetzt tatsächlich noch mitspielt. Eigentlich ja nur als Content Creator mal Ersatz gewesen. Muss man auch beobachten. Er hat es aber drauf. Er hat das Potenzial dazu, auf jeden Fall. Der gute Benji Fish. Ne?
Ja, schöner Name.
Dann das Fnatic oder das Red Bull Homeground Turnier gewinnt Fnatic. Ja, Fnatic gewinnt geil. Das. Banger-Finale gegen Cloud9, 3-2 gewonnen. Hat man auch viele andere gute Teams gesehen. 100 Thieves, GRX, ich denke insgesamt ein sehr gelungenes Turnier. Cloud9 war ja aber auch mit einem Ersatz noch am Start. Ne? Curry ist da eingesprungen, der erst bei Cloud9 war, dann gescheitert ist, dann Content Creator geworden ist. Jetzt war er wieder da mit Cloud9 und das hat sehr gut geklappt. Besser als zu seinen ersten Tryhards-Zeiten. Vielleicht ist das auch Schlüssel des Erfolgs.
Ja, vielleicht hat seine Zeit in EMEA ihn auch einfach geformt, als die Ranglisten gegrindet hat. Ich meine, da entwickelt so wahrscheinlich ein Mindset noch und nöcher und das hilft natürlich bei so einem Turnier.
Normalerweise hätten wir uns jetzt immer mit der besten Region rühmen können, aber seitdem fucking EG das Champions gewonnen hat, geht das nicht mehr. Wir freuen uns, wenn sich das bald wieder ändert. Aber ich meine, Fnatic hatte einfach keinen guten Tag bei Champions. Eigentlich ist es immer noch das beste Team, was es gibt. Richtig. Da können wir noch drauf hoffen. Dann, wo wir gerade von großen Turnieren sprechen, Valorant hat ein paar interessante Daten ausgewertet. Generell einfach zu der VCT 2023, das ist auf jeden Fall mal ein Read wert. Da gibt es so solche Sachen wie beste KD für jeden Agenten. Da ist Leo zum Beispiel 3-mal vertreten auf Sky, Sova und Fade. Das ist krass. Aber genau, da könnt ihr einfach ein bisschen stöbern. Ich finde das ganz interessant anzugucken. Die Grafiken sind, muss ich leider sagen, die Grafiken sind sehr verschwommen. Also man muss hier wirklich fast mit einer Lupe an den Bildschirm gehen. Es ist doch sehr schwer, diese Beschriftung zu sehen. Man fühlt sich hier, als hätte man eine Badehose und eine Taucherbrille an, müsste das unter Wasser sehen. Oder ist es, ich meine, ich bin nicht mehr der Jüngste, Daniel. Könntest du als Jungspund sagen, ob es vielleicht an meinen alten Augen liegt?
Also ich drücke SDRG und dann komme ich mit meinem Mausrad relativ nah ran und dann geht es. Aber ich finde es nicht ideal, ohne seinen Browser umzustellen.
Ja, vielleicht auch eher was für die Mobile-User, vielleicht ist es da ein bisschen optimaler dargestellt. Aber an sich sehr interessante Sachen, ne? Ich finde das sehr gut. Da erfährt man zum Beispiel auch, welcher Spieler am besten Flashes wegdrehen kann, ne? Das ist sehr witzig, also, wie diese ganzen Daten erfasst haben.
Das ist auch so eine Statistik, da dachte ich mir, okay, was ist das für eine Statistik? Wollten die einfach nur eine Statistik haben, wo Tens dann mal auf Platz 1 ist oder was? Weil es ist auch so komisch, der komplette, also das ist eine komische Statistik, durchschnittliche Dauer geblendet. Ja. Aber Tens mit weitem Abstand vorne, ne? Also Platz 5 dann schon 0,2 Sekunden länger geflasht als Tens. Und Tens jetzt ja auch auf der Flasher-Rolle, hat sich wohl viel mit Flash beschäftigt.
Hat er wahrscheinlich in der Tat. Tens hat jetzt aber auch nicht so viele Spiele in der letzten Saison gemacht, ne? Die Stichprobe ist ja relativ klein. Ansonsten Kartendominanz, beste Teams in der Pistolenrunde. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Link in den Shownotes. Dann eine große Nachricht aus Nordamerika. Wir hatten ja Crew Esports, da wussten wir schon, dass Agüero der Owner davon ist. Und jetzt kommt noch einer dazu. Auch ein argentinischer Fußballspieler. Wer fällt einem da zuerst ein, Daniel?
Cristiano Ronaldo.
Das ist ein toller argentinischer Spieler, ja, sehr gut gemacht. Es wird Messi, der wird Co-Owner von Crew. Und ja, ein tolles Signal für den E-Sports. Das könnte auch so in Richtung Sponsoren ein Infinite Money Glitch für Crew auslösen. Ne? Das ist, denke ich, werden sich die Sponsoren doch jetzt darauf werfen. Aber cool, dass auch Messi erkennt, dass E-Sports die Zukunft ist. Und hier investiert. Dann eine weitere Nachricht. EU geht von M80 zu 100 Thieves. Laut vervollständigen ihr Roster mit Quick. Der war ehemals bei Furia. Da hat es nicht so gut für ihn geklappt. Jetzt bei Laut am Start. Und Haste ist offiziell im Ruhestand. Ne? Ich meine, der hat auch lange nichts mehr gespielt.
lang nichts mehr gemacht. Der alte Hase von Valorant, erst bei TSM, dann bei NRG, lange Zeit noch im E-Sports aktiv, aber jetzt ist er im wohlverdienten Ruhestand. Herzlichen Glückwunsch an diese tolle Karriere von Haste. Und abschließend noch eine Nachricht aus der Dachregion bzw. von Arcade Playoffs. Da sind die Teams jetzt bekannt. Maus, CGN, Ovation und Alternate Attacks. Ab 11.11., also übermorgen, geht das Ganze los am Samstag. Und da geht es dann direkt weiter mit Best of Five Spielen. Und das ist auch ein Double Elimination Format. Deswegen sehr gute Wahl hier weiterhin von dem Turnierformat von Dach. Gerne mal einschalten, Links auch in den Shownotes.
Was haben wir jetzt immer für geile Wochenenden bezüglich E-Sports, ne? Also man kann sich jedes Wochenende, jetzt wo es auch kälter wird, einfach nur ins Bett legen und die ganze Zeit Valorant E-Sports gucken. Wie geil ist das?
Absolutes Träumchen. Ich meine, letzte Woche war als Paradebeispiel, da war ja auch noch das Sentinels Invitational, was Sentinels gewonnen hat, by the way, und noch Red Bull Homeground. Das waren goldene Zeiten in der Tat. Gerade ist aber auch League, ne, Worlds ist ja gerade auch noch, ich weiß, das interessiert dich ja nicht so, Daniel, aber generell Riot Esports ist gerade hoch im Kurs. Kann man das ganze Wochenende verbringen, das stimme ich zu, ja. Das war's jetzt aber erstmal zum Esports und wir kommen zur Dachregion. Hier kommt der Punch! Dachregion. Dinner. Dancing. Mit der Community. E-Sportler werden. Dachregion. Die Trophäe warten.
Deutsche Szene. Schön, dass ihr mit dabei seid. Kleines Recap von The Pokal, das ist ja letztes Wochenende gespielt worden, die Halbfinals und das Finale. So, einmal zu den Ergebnissen. Das erste Halbfinale war Maus gegen VCL Rejects. Maus setzt sich 2-1 durch, aber auch denkbar knapp, ne? Also das Niveau war wirklich unfassbar hoch auf diesen Finals. Zweites Halbfinale, Focus gegen V und das wird ein 2-0. Focus fängt sich gerade nochmal auf Breeze. In einem unfassbar krassen Match. Also, wenn ihr das rewatchen wollt, macht es auf jeden Fall. Es ist so krass. Allein so die erste Runde auf Breeze, ne? Wo Focus ein 5-1 gegen Meadow hat und der das einfach noch mit 4 HP oder so aced. Es ist wahnsinnig. Das war jetzt ein kleiner Spoiler. Vielleicht müsst ihr es auch nicht mehr rewatchen. und dann natürlich das Finale. Maus gegen Focus. Maus setzt sich 2-1 durch. Focus hatte es schon so ein bisschen mit dem 1-0 auf dem Schuh. Aber Maus am Ende auch stärker, kam auch gerade aus dem Bootcamp. Aber allgemein, so für die Dachregion, für auch so Project V als Veranstalter, ein super, super krasses Event. Es war knackevoll. Die Schlange ging einmal um das ganze Gebäude rum. Es war super voll, natürlich auch so ein bisschen durch die Attendance von Focus, insbesondere von Kuba, so geschuldet. Egal. Es war unfassbare Stimmung vor Ort. War einfach der Hammer.
Lass es an einem Team liegen, ne? Wie geil, dass da so viel Interesse kam, dass es so knackenvoll war. Gutes Format auch einfach, ne? Gutes Format hier gewählt in der Off-Season, dass man da nochmal so viel Hype eigentlich mehr als in der regulären Season gewinnen kann, ne? Ja. Da kann man sich doch auch für die zukünftigen Events hier eine Scheibe abschneiden. Sehr schön. Freut mich insgesamt für Valorant, für Esports und für Project V, dass das gut geklappt hat.
Wenn ihr da noch so einen ausführlicheren Behind-the-Scenes-Bericht haben wollt, ich war ja als Caster und als Analyst da, dann würde ich euch empfehlen, Patreon zu werden. Wir haben eine Patron zu werden, muss man sagen. Wir haben eine Patreon-Seite und da kann man für kleines Geld uns supporten und man kriegt monatlich noch eine extra Folge mit schönem Behind-the-Scenes-Material. So, das war's zu The Pokal. Gestern ging es dann los mit Spike Nations, aber wir müssen noch mal eine Woche zurückgehen, denn direkt nach unserem letzten Redaktionsschluss wurde dieses große Spike Nations Line-Up dann nach den Testgames eingedampft und man hat sich auf 6 SpielerInnen festgelegt. Das sind Leosen, Alorante, Benny, Musashi, Little Bob und Carina. Und ja, bis auf Carina haben gestern auch alle gespielt gegen UK und ja, wir haben das leider verloren. Ich hab's geschaut, es wurde auf Kubas Kanal gecastet von Kuba und Blossi. Es waren 11-13 und auch da hatte das deutsche Lineup das schon auf dem Fuß. Das hätte man gewinnen können, was Kuba sehr, sehr oft erwähnt hat. Mist, das hätte man gewinnen können. Auch im Aftermatch-Interview mit Alorante so, ja, hätte man gewinnen können, ne? Hätte man noch gewinnen können.
Das will man hören als Spieler, ja, toll.
Ja, Ja, bitter, aber das UK-Line-Up natürlich auch bockstark, ne, mit Lime, Yaboy Lewis, also es war einfach auch ein schwieriges Spiel. Ne?
Es ist ja noch nicht vorbei,
Nein.
Deutschland-Turniermannschaft, ne, wissen wir ja auch, so wird es, denke ich, auch bei Spike Nations sein und die Boys and Girls werden sich dann noch rappeln.
Ja, falls ihr euch fragt, wann geht das Ganze denn weiter, dann kann ich euch wieder gute Nachrichten geben, denn ihr könnt eigentlich ab heute Abend das ganze Wochenende durch Valorant schauen, denn heute Abend, also am Donnerstag, dem 9. November, wenn ihr den Podcast heute hört, dann geht's direkt weiter gegen Italien und das Ganze seht ihr auch auf dem Twitch-Kanal von Kuba. Der sollte euch bekannt sein, falls nicht, findet ihr den Link in den Shownotes und ja. Das war's auch schon zur Dachregion und wir kommen zu Tipps für Triads.
Try this.
Top done. Oh my god.
Nice.
Tipps.
Wow.
Für Triads.
Whoa.
Insane.
Triads. Nice.
Triads.
Wow. Diese Woche bei Tipps für Triads haben wir natürlich eine schöne ISO-Mechanik für euch. Und zwar, wenn ihr in dem Szenario seid, dass ihr habt noch einen Mate, ihr seid ISO, ja, ihr habt noch einen Mate und ihr seid nur noch gegen eine einzige Person. Eine 2-1 Situation und ihr wisst dann ungefähr, wo der Gegner, der eine, sich befindet. Dann könnt ihr die ISO-Ult einsetzen und danach geht ISO einfach AFK. Der geht einfach hinter eine Wand, croucht, kann meinetwegen auch schon so ein bisschen teabaggen, sich zum Gegner mit dem Rücken drehen. Denn während ihr das alles macht und in der ISO-Ult seid, geht euer Mate einfach an den Ort, wo der Gegner entführt worden ist, in diese andere Dimension. Und das ist ja dann wie eine Phoenix-Ult. Es ist wie eine Phoenix-Ult, die zurückkommt. Und dann könnt ihr den Gegner knifen, könnt ihn abschießen, was ihr machen wollt. Ja, es ist einfach der ultimative Disrespect und ein 100%iger Rundengewinn. Ja, jetzt sagen Leute, ich sehe schon wieder die TikTok-Kommentare, ne? Warum sollte ich in einer 2 gegen 1 Situation meine Ult anwenden? So, ja, Digga, hast du schon mal ein 1 gegen 2 verloren? Ist das schon mal vorgekommen? Ja. Ist einfach eine gute Variante, um hier eine Runde wirklich komplett sicher zu gewinnen und auch noch so einen kleinen mentalen Bruch für die Gegner, so einen kleinen Disrespect dazu, das kann man wohl mal machen. Wie das genau nochmal aussieht, könnt ihr nochmal im Video in den Shownotes angucken und ja.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir freuen uns mega doll, dass wir jetzt Teil der Project V-Familie sind. Wir haben gute Zeiten vor uns, können den Content hier noch besser machen für euch und ja, wünschen euch noch viel Spaß mit der nächsten Zeit, Cypher Race und ISO. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir euch da auf dem Laufenden halten. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss!